Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Danke Sven für das Bild. Wir haben die Früchte des Heiligen Geistes ja vor einigen Wochen schon angefangen in unserer Predigtreihe. Und heute, kannst du das nochmal zurück machen? Ich wollte eigentlich nur den Pointer. Ist egal, sonst lass es ruhig. Genau, heute wollte ich aus gegebenen Anlass das Thema Liebe, also die Frucht Liebe, etwas näher in der Predigt beleuchten. Oha, das kannst nur du, siehst du mal. Deswegen brauchen wir die Techniker. Das jetzt, genau. Also heute geht es ein wenig um die Liebe, und zwar nicht nur um die Liebe, sondern tatsächlich auch, wie die Liebe die Perspektive verändern kann auf Dinge. Wir leben ja, wie Armin schon so schön in der Einleitung gesagt hat, wir leben ja in einer wirklich turbulenten Zeit sowieso schon. Die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, war es für fast alle von uns noch mal turbulenter und viel Unsicherheit. Und insofern ist ja immer die Frage, an was will man sich orientieren, an was kann man sich orientieren. Und es kommt zu Spannung in der Gesellschaft, wir erleben das in den Gemeinden, wir erleben das in Freundschaften, die lange bestehen, wir erleben das sogar in Ehegemeinschaften, dass Paare sich trennen aufgrund von Konflikten, die jetzt einfach ja, sich an die Oberfläche gekämpft haben und einfach Beziehung zerstören. Und da gibt es natürlich etwas, was wir auch als Christen entgegenhalten können. Und das ist die Liebe. Und wir wissen, dass im Galater 5, 22 die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben ist mit Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wir kennen das. Und doch, wenn man das so durchliest, muss man sich ja hinterfragen, inwieweit besitzen wir auch als Christen eigentlich diese Eigenschaften? Und Liebe ist wichtig. Liebe, so sagt der Herr selber, er möchte, dass wir uns gegenseitig lieben, so wie er sich geliebt hat. Denn keine Liebe ist größer als das, dass man sein Leben für einen Freund, für dich und für mich hingibt. Und das kennen wir und das wissen wir und das ist die freudige Botschaft, die wir haben, dass der Herr für uns gestorben ist, so wie Armin schon in der Einleitung gesagt hat. Und natürlich ist es umso treffender, wenn wir uns in der Adventszeit befinden. Denn die Adventszeit heißt, wie ihr ja wisst, im Grunde genommen die Ankunft Jesu des Herrn erwarten. Der Advent verweist also auf die Ankunft Jesu Christi, dessen Geburt wir Weihnachten feiern. Auch heute noch beginnt das neue Kirchenjahr in der katholischen und evangelischen Kirche mit dem ersten Advent am 4. Sonntag vor Weihnachten. Das war letzte Woche. Früher gab es sogar 6 Adventswochen vor Weihnachten um die 40 Tage, wie in der Osterzeit auch, als Fasten- und Gebetszeit zu haben. Das hat man jetzt verkürzt und im Grunde genommen haben wir eben nur noch 4 Adventswochen. Und die Adventszeit ist aber eben nicht nur eigentlich eine Zeit des Feierns. Und die Kinder kennen das mit Adventskalendern. Eigentlich geht es ja viel um Schokolade und viel um Süßigkeiten und viel um Feste feiern, sich treffen. Aber eigentlich, wenn man sieht, was die Adventszeit ursprünglich bedeutete, dann ist es eben eine Zeit, um dieses Fest Weihnachten richtig zu begehen, eine Vorbereitungszeit, nämlich ganz wie bei der Planung einer großen Geburtstagsfeier. Bei einem religiösen Fest geht es dabei aber nicht nur um das Organisatorische, sondern um eine geistliche Vorbereitung. Und da möchte ich jetzt einfach mal kurz Halt machen. Die geistliche Vorbereitung. Und da sind natürlich die alten Kirchenväter sicherlich ein bisschen mehr in sich gegangen. Früher, bis 1930 etwa, hat die katholische Kirche tatsächlich von den Gläubigen verlangt, zu fasten und eine feste Gebetszeit zu haben. Also ähnlich, wie wir das über Ostern kennen. Das wurde dann irgendwann fallen gelassen. Aber eigentlich ist das der Gedanke, dass wir ja sagen, wenn wir uns auf ein großes Fest wie Weihnachten, das größte Fest schlechthin, vorbereiten, dann bereitet man sich im Grunde genommen nicht mit großen Feiern vor, auch wenn das schön ist. Im Grunde genommen geht man in sich und sucht die Nähe des Herrn und fastet, um sich vorzubereiten für das große Fest. Und als ich mich da vorbereitet habe, dachte ich, ja gut, wie bereite ich mich eigentlich vor? Und häufig und auch in Gemeinden haben wir ja die Versuchung, dass wir es besonders schön machen wollen. Also wir verfallen oft, denke ich, in eine gewisse Art der Organisation, um schöne Gottesdienste zu haben. Aber wie häufig bleibt das eigentlich Wesentliche auf der Strecke? Nämlich worum geht es? Es geht nicht darum, dass man, natürlich ist es schön, dass wir eine schön beschmückte Bühne haben, dass wir eine Krippe da haben und die anderen Sachen, die uns gefallen. Aber es darf auch nicht so weit gehen, dass man das eigentlich Wesentliche, das Geistige, so komplett aus den Augen verliert. Und diese geistliche Vorbereitung wurde, wie gesagt, früher eigentlich klassisch mit Festen, Fasten und Gebetszeiten gefeiert oder vorbereitet. Das waren dann bis zu 3 Tagen Fasten am Anfang und dann später waren es bis zu 5 oder 6 Tagen Fasten. Also schon eine relativ intensive Geschichte, die auch körperlich natürlich Kräfte kostet, aber einen eben auch in die Stimmung versetzen soll, geistig, das Fest des Herrn wirklich zu feiern, nämlich die Geburt. Und nicht umsonst haben wir das am 11. November, die Karnevalszeit, und wir kennen das vor Aschermittwoch, die Jeckenzeit, ist genau deswegen traditionell, um vor Fastenzeit sich das noch einmal gut gehen zu lassen und dann wird gefastet. Und daher kommt es. Also der Brauch war früher tatsächlich, die Adventszeit war eine Fastenzeit. Das fand ich jetzt ein interessantes Bild. Das Erzbistum Köln, da habe ich das her, hat eben diese Adventszeit mal so ein bisschen in 4 Bilder gepackt. Und man kann eben sehen, dass der erste Sonntag nach dem 26. November, wie gesagt, bei uns war es jetzt der 28., eben die Bedeutung ist, dass es losgeht. Der Beginn des neuen Kirchenjahrs, eben auch wichtig. Und es war die Vorbereitung, dass wir uns auf die vorbereiten, auf die Geburt Jesu Christi am 24., am Weihnachten. Und das war im ersten Advent. Interessanterweise auch, der eigentliche Adventskalender wurde wohl 1925 das erste Mal in Köln aufgestellt. Und wir kennen das heute. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass das Licht von den Kerzen die Wiederkunft des Herrn, der Licht bringt, in eine dunkle Welt symbolisieren soll. Und dieses Kreisformat und dieses sich zusammenstellen soll eben, hier unten ist es angedeutet, soll eben die Gemeinschaft der Christen symbolisieren, die sich gemeinsam auf das Fest vorbereiten, gemeinsam stärken. Und wir kennen das ja, dass wir gemeinsam beten, weil wir stärker sind im Gebet, wenn wir es gemeinsam tun. Der zweite Advent, in dem wir uns heute befinden, dort ist klassischerweise der Fokus auf Johannes des Täufers, interessanterweise. Und Johannes der Täufer war der letzte Prophet im Neuen und Alten Bund Testament, der auf Jesus hingewiesen hat. Wir kennen das, er wurde sozusagen geopfert und danach kam die Geburt Jesus und das wird durch Johannes den Täufer symbolisiert, der die Wege für das Kommen des Herrn bereitet hat. Und auch dort ist schwerpunktmäßig festgehalten, es ist ein Warten, es ist eine Umkehr und die Freude über die Ankunft. Und dann im dritten Advent, nächste Woche, geht es um die Gaudete, freut euch. Freut euch im Herrn alle Zeit. Hier wird auf den Philipperbrief verwiesen. Der Herr ist nahe, es dauert nicht mehr lange. Und in den Landeskirchen sehen wir häufig die Farbe rosa, war mir auch nicht klar, aber rosa in diesem Falle soll einfach nochmal die Freude, die freudige Erwartung auf die Geburt des Herrn symbolisieren. Also ihr seht, je nachdem in welchem Kulturkreis, auch in welchem geistlichen Kreis wir aufwachsen, haben sich gewisse Kulturen, gewisse Traditionen. eingeschlichen. Und es ist einfach mal interessant zu sehen, wie es eben woanders gemacht wird. Und dann der vierte Advent. Dort ist der Fokus auf Josef, weil Josef dem Kind den gottgewollten Namen gibt. Also auch er hat seinen Auftrag erfüllt, nimmt Jesus an als Kind und gibt ihm den Namen Jesus. Und damit reiht sich Jesus in dem Stammbau König Davids ein. Und dann wird hier geschrieben, tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken, regnet den Gerechten. Es öffnet sich die Erde und sprosse den Heiland hervor. Jetzt brennen alle vier Kerzen. Und damit schließt sich der Kreis. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Der alte Bund und der neue Bund finden in der Geburt Jesu und in dem Sterben Jesu den Anfang und das Ende. Das ist unsere Hoffnung, wie Armin schon sagte. Das ist das Licht, was wir haben, was uns leuchtet. Aber entspricht es auch der Realität? Fühlen wir uns, liebe Kinder, immer ermutigt? Können wir als Christen die Adventszeit wirklich als eine segensreiche Zeit sehen und fühlen und erleben? Und fühlen wir uns wirklich so, gerade in der jetzigen Zeit? Oder geht es uns nicht eher so, wie Iris Macke das so schön geschrieben hat? Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Tja, was hat man da entgegenzusetzen? Wir alle kennen gerade die Adventszeit ja auch als stressige Zeit. Wir erleben das, wir machen uns Sorgen, Gedanken um Weihnachtsgeschenke, wir gucken, wie können wir es besonders schön machen und wie können wir den ganzen Verpflichtungen gerecht werden. Und wir merken natürlich gerade in dieser Adventszeit auch, dass wir seit nunmehr über 2 Jahren einfach in einem Ausnahmezustand sind, wie ich schon sagte, was die Nerven blank liegen lässt, was uns alle herausfordert. Und viele Dinge sind eben nicht so, wie wir das gerne hätten. Und schon gar nicht so, dass wir denken, es ist ein rein freudiges Ereignis für die nächsten 2 oder 3 Wochen und wir freuen uns auf Weihnachten und können es auch so mitteilen. Und bei all den Verschiedenheiten und bei all den Meinungsverschiedenheiten, die wir haben und auch all den Konflikten, die wir haben, gibt es im Grunde genommen die Bibel und das, was Jesus, wofür Jesus steht, als Antwort. Und das ist das, was, denke ich, in keinem oder fast keiner Bibelpassage so schön geschrieben ist im 1. Korintherbrief, den ich gleich vorlesen möchte, der mir mehr und mehr aber eben auch die Möglichkeit gibt und uns allen die Möglichkeit geben sollte, ein Gegenpol zu dem zu sein, was wir tatsächlich in der Gesellschaft momentan erleben. Was wir, wie gesagt, auch unter Geschwistern erleben, was ich in meinem Leben, aber eben auch in meinem Herzen erlebe, wo ich mich immer wieder runterholen muss, wo wir uns als Christen immer wieder daran erinnern müssen, worum es eigentlich geht und wo Gott vielleicht in unser Herz und in unser Leben hineinsprechen möchte, wo er möchte, dass wir uns verändern und dass wir uns besinnen, was Liebe deinen Nächsten eigentlich bedeutet. Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebung habe und alle himmlischen Geheimnisse weiß und alle Erkenntnisse besitze, wenn ich einen so starken Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Und wenn ich all meinen Besitz verteile und den Tod in den Flammen auf mich nehme, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und sie spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht, sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemand auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Niemals wird die Liebe vergehen. Prophetische Eingebungen hören einmal auf. Das Reden in Sprachen des Geistes verstummt. Auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. Denn unsere Erkenntnis ist ein Stückwerk und unser prophetisches Reden ist ein Stückwerk. Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, ist es mit dem Stückwerk vorbei. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, ich fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein unklares Bild, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt erkennen wir Gott nur unvollkommen. Dann aber werden wir Gott völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Auch wenn alles einmal aufhört, Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. Diese drei werden immer bleiben, doch am höchsten steht die Liebe. Und das ist eigentlich die Nachricht heute. Eigentlich ist es die Nachricht immer. Die Nachricht des Evangeliums ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen eigenen Sohn für uns geopfert hat. Und dass die Liebe eben nichts Theoretisches ist, sondern dass die Liebe zu Gott sich auch immer in der Nächstenliebe manifestieren muss. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir versuchen, Gott zu ehren und alles zu tun, alles zu verkaufen und zu gasteien und irgendwelchen schweren Dingen aufzuerlegen, aber wir finden nicht die Transformation in der Liebe des Nächsten, dann ist es wertlos. Denn genau das ist es, was Jesus an den Pharisäern so kritisiert hat. Es war nicht die Liebe zu Gott, sondern es war die fehlende Nächstenliebe zum anderen, zum Andersdenkenden, zum Andersaufgewachsenen. Und das ist da, wo er einfach möchte, dass unser Glaube sich in unserem täglichen Leben und in dem Umgang miteinander widerschlägt. Und ich kann euch nur sagen, ich bin häufig nicht so gut da drin. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen bin ich auf eure Liebe genauso angewiesen wie ihr auf meine. Auf Vergebung, die dazu führt, dass sich unser Verhalten ändert, dass sich unser Miteinander ändert. Und genau das ist es, was Menschen auch zu Jesus treiben sollte. Es ist nicht, dass wir hier schöne Feste feiern oder schön aussehen oder schöne Dinge machen. Auch ich esse gerne eine Wurst am 29.12. Auch ich finde das toll. Aber am meisten freut es mich, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, mit Brüdern und Schwestern und mit anderen Menschen. Und ihnen von der guten Nachricht und der Hoffnung, die wir haben, zu erzählen. Aber nur dann ist das attraktiv, wenn wir auch selber daran glauben und es sich in unserem Leben auch widerspiegelt. Und deswegen ist die Adventszeit auch immer wieder ein Spiegel, den wir uns vorhalten müssen. Was passiert denn von Samstag oder von Montag bis Samstag in unserem Leben bei der Arbeit, in unserem Familienleben hinter verschlossenen Türen? Wo sieht man da die Liebe und die Hoffnung und den Glauben? Und das ist es, was die Adventszeit bedeutet. Und dann kann man Dinge von einer anderen Seite sehen, dann kann man den Andersdenkenden anders akzeptieren und man hat eine andere Perspektive auf die Dinge. Und was das ausmachen kann, das seht ihr jetzt. Der gleiche Text von eben. Und jetzt lesen wir ihn aber von unten nach oben. Andere Perspektive. Und auf einmal lautet der Text so: Kommt Gott auf die Erde? Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Ist das nicht großartig? Ich habe das gelesen, ich habe das zugeschickt bekommen. Das war für mich so klar, ich musste, das war vorgestern. Ich dachte, Amen. Das ist es wirklich, was mir nochmal gezeigt hat, was Perspektivwechsel auch bedeuten kann. Und die Liebe vermag das zu tun. Die Liebe, und das wissen wir, wenn wir mal verliebt waren und es so ein bisschen vielleicht bröckelt in unserer Beziehung und wir uns daran erinnern, wie war denn das damals eigentlich? Was fand ich an ihr, an ihm so toll? Und auf einmal kommen die Gefühle zurück, die Erinnerung und die kleinen Macken, die man so hat, die kleinen Argumente, die man so hat, bekommen auf einmal eine andere Bedeutung. Sie werden nahezu null und nichtig, weil etwas viel Größeres im Raum steht. Und das ist das, was Advent bedeutet. Wir sollen die Liebe untereinander leben und zeigen und wir sollen sie nach außen scheinen. Und dann kommen Menschen zum Glauben und dann kommen Menschen in die Gemeinde, weil sie sehen, dass es nicht nur etwas ist, was in einem Buch aufgeschrieben ist, sondern es ist das lebendige Buch, was sich in dieser Gemeinde widerspiegelt. Es ist das Buch, was hier gelebt wird. Und das bedeutet Advent, dass wir darauf hinarbeiten, mit Gebet und auch mit Fasten und auch mit Gemeinschaft. Das Advent ist mehr als Adventskalender und Schokolade, auch wenn es dazugehört in unserer Kultur, auch wenn es schmackhaft ist, aber es ist eben nicht alles. Und deswegen möchte ich euch etwas zum Nachdenken mitgeben. Was bedeutet für dich, was bedeutet für mich wirklich diese Adventszeit? Gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen und in diesen verrückten Zeiten, in denen wir uns befinden, wo es eigentlich mehr um 2G plus oder 3G plus oder irgendwelche anderen Dinge geht, aber so wenig darum, dass wir uns wirklich auf den Advent einstimmen können, auf die freudige Nachricht. Wie bereitest du dich auf das Kommen des Herrn vor? Und vor allen Dingen, wie drücken wir unsere Freude den Freunden, den Mitmenschen aus? Jesus hat das gesamte Alte Testament und Neue Testament, die gesamte Bibel an zwei einzigen Dingen zusammengefasst, die gesamten Gesetze, hat er gesagt, liebe deinen Herrn, hab keine anderen Götter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An diesen beiden Gesetzen sind alle anderen prophetischen Worte, alle anderen Gesetze sind daran aufgehängt. Wir können so viel machen und tun, aber wenn wir das nicht beherzigen, dann ist es nichts wert, wie wir im 1. Korinther gelesen haben. Und das wünsche ich uns allen für die Adventszeit, für die verbleibenden 2, 2,5 Wochen, dass wir zur Ruhe kommen. Ich wünsche es mir, dass ich zur Ruhe komme, für meine Familie, aber ich wünsche es euch auch. Die Ruhe, die nur Gott geben kann, die wirklich Veränderung bewirkt, die Einheit bewirkt, die Friede bewirkt, so wie Armin neulich gepredigt hat. Und die uns auch vorbereitet auf das, was nächstes Jahr kommt. Und die uns auch vorbereiten soll auf Menschen, denen wir vom Glauben erzählen können. Denn im Grunde genommen geht es nicht nur um uns, sondern es geht darum, was wir für eine Berufung haben und dass wir in dieser Adventszeit anderen Menschen von unserer Freude erzählen können. setzt voraus, dass man merkt, dass wir uns freuen und nicht, dass wir mit so einem Gesicht in die Gemeinde kommen oder gar nicht mehr in die Gemeinde gehen oder Gemeinschaft meiden oder Beziehung meiden. Das ist die Zeit, um Brüche wieder zu vereinen, um Gebrochenes wieder heil zu machen und den Blick von uns selber wegzuwenden auf etwas, was viel größer ist als wir, auf die Geburt Jesu Christi. Das wünsche ich uns. Amen.